Wir haben heute ein schönes Thema. Und zwar geht es um die Verheißungen Gottes, weil die gehören uns. Verheißungen Gottes gehören uns. Und ich hole aber da erst einmal ein bisschen aus, damit einige Missverständnisse, was die Schrift betreffen, schon im Keim erstickt werden, damit sich sowas nicht ausbreitet. Und zwar schreibt der Paulus am 2. Timotheusbrief: Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Der Paulus ermahnt den Timotheus: Bleib dabei von dem, was du gelernt hast und von dem du völlig überzeugt bist. Und er sagt, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Ja, er hat von Paulus gelernt und er hat von den Schriften gelernt. Weil er schreibt, von Kind auf kennst du die heiligen Schriften. Und die haben Kraft, dich weise oder verständig zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wissen müssen wir, dass er sich auf die heiligen Schriften bezogen hat. Dann schreibt er weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also es ist nicht irgendwas, was Menschen sich ausgedacht haben oder sonst irgendeine geschichtliche Erzählung, sondern es ist von Gott zu einem bestimmten Zweck eingegeben worden und Menschen haben es niedergeschrieben. Dann schreibt er, es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, dass er richtig denkt, dass er es richtig erkannt hat, eben dass er für jedes gute Werk ausgerüstet ist. Ja, und weiter unten sagt, es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Ja, weil sie das hören wollen, was ihnen passt und was ihnen gut ins Konzept passt und was sie gut anhört und den Rest, was vielleicht nicht so lustig ist oder was vielleicht ein Gebot drin wäre, das wollen sie dann nicht haben, das juckt nicht in den Ohren, das wollen wir ja gar nicht haben. Aber diese heiligen Schriften, und wenn du die Bibel anschaust, es ist ja immer gesagt, Altes Testament, Neues Testament. Paulus sagt, die Schriften sind von Gott eingegeben und er bezieht sich mit Sicherheit nicht auf das sogenannte Neue Testament, weil es zu der Zeit überhaupt noch nicht geschrieben ist worden. Also kann es das nicht sein. Also meint er die Schriften des sogenannten Alten Testaments. Und diesen Ausdruck, und da muss ich jetzt einmal ein bisschen dagegen vorgehen, den Ausdruck Altes Testament und Neues Testament gibt es in der Bibel eigentlich nicht in dem Sinn. Ja, und da wird so viel verdreht, alles, was in den vorhandenen Evangelien steht, wird als Altes Testament betitelt und ist sozusagen alt und vergangen und braucht man nicht mehr. Und das stimmt halt einfach nicht. Der Beweis war ja das schon, dass der Paulus dem Timotheus sagt, dass er in dem bleiben soll, was er da gelernt hat aus den Schriften. Dieser Ausdruck Altes Testament, Neues Testament stammt in der Regel aus der Lutherbibel. Wenn man in der Lutherbibel schaut, da stehen diese Ausdrücke drin. Oft stehen da drin. Und wenn ich es mit meiner Elberfelder vergleiche, dann steht da vom Neuen Bund und vom Alten Bund drin. Ja, und das ist eigentlich vom Verständnis her ein Riesenunterschied, ob ich ein Testament meine oder ein Bund. Vor allem ist es auch so, dass das sogenannte Alte Testament oder wenn man sagen will, der Alte Bund, dass das nicht bloß ein Bund war, sondern es waren viele Bündnisse, die Gott mit dem Volk Israel eingegangen hat. Ich habe da mal schon längere Zeit her eine Lehre gemacht über den Bund, was da interessant ist. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Es ist der Bund, der für uns heute auch wichtig ist, weil sich der in Jesus erst erfüllt hat, so richtig. Und der Bund mit Mose, was das Gesetz betrifft, das ist wieder was anderes. Ja, das Gesetz erfüllen ist nicht mehr unsere Sache, weil Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es ist abgeschlossen. Aber wenn man das alles in einen Topf reinschmeißt und immer sagt vom Alten Testament, wie sollen die Leute das richtig verstehen? Das geht überhaupt nicht. Darum müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Und es ist ja nicht alles Gesetz, was in Mose steht, und es ist ja nicht Gesetz, was in den Propheten steht, und es ist auch nicht Gesetz, was in den Psalmen und Sprüchen steht. Sondern es sind Weisheiten Gottes, Verheißungen Gottes, wunderbare Dinge. Wunderbare Dinge. Und für uns sind sie geschrieben. Wir müssen ja froh sein, dass wir es nachlesen können. Ja? Früher hatten die Leute nicht einmal eine Bibel, und wenn, dann gab es eine lateinische Bibel, und das Lateinisch hat bloß der Pfarrer lesen können und der andere nicht. Und was der ihnen erzählt hat, das haben sie gewusst, und was er nicht erzählt hat, haben sie eben nicht gewusst. Und wenn er was Falsches erzählt hat, dann haben sie nicht einmal sagen können, dass es falsch war. Bis der Luther einmal gesagt hat, hier stehe ich. Das stimmt ja nicht, was da gemacht wird. Ich habe es übersetzt. Da steht ja ganz was anderes drin. Und diese Schriften haben wir zur Verfügung und den Heiligen Geist haben wir als Helfer, als Lehrer und Ausleger dazu. Damit wir diese Schriften nicht wieder gesetzmäßig nehmen, nur nach dem Buchstaben, dann ist auch nicht in Ordnung. Aber es muss gepaart sein mit dem Heiligen Geist als Ausleger und Lehrer. Aber dass ich nichts Falsches sage, einmal kommt in meiner Elberfelder Übersetzung dieser Ausdruck Altes Testament auch vor. Da geht es darüber, wo es heißt, dass eine Decke über ihren Herzen liegt, wenn Mose gelesen wird, und es wird nur in Christus Jesus beseitigt. Aber wenn er sagt, wenn Mose gelesen wird, da ist tatsächlich das Gesetz gemeint. Und über diesen Gesetz ist tatsächlich über den Israeliten eine Decke drüber. Die haben es zwar gehört und gelesen, Tag ein, Tag aus, und verstanden haben es nichts. Aber wer in Jesus gläubig wird, da wird die Decke weggetan und plötzlich verstehen sie, können sie es verstehen. Und solange sie Jesus nicht annehmen, ist eine Decke einfach drüber. Sie hören es zwar mit den Ohren und lesen es mit den Augen, aber im Herzen verstehen sie nichts, weil es abgedeckt ist. Kommt aber Jesus hinein, wird die Decke beseitigt und sie verstehen plötzlich, weil der Heilige Geist die Schrift lebendig macht, weil er Offenbarung gibt darüber. Was bedeutet denn das eigentlich? Wozu ist denn das geschrieben? Was hat das für einen Sinn? Was ist das für uns und für wen gilt das? Was müssen wir damit machen? Ja, und auch der Paulus schreibt an die Römer, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Dann kann ich nicht hergehen und sagen, alles, was im Alten Testament ist, ist nicht für uns. Es war ja bloß für Israel geschrieben und nicht für die Heiden. Und jetzt schon überhaupt nicht mehr, weil wir ein neuer Mensch in Christus sind. Das stimmt halt einfach hin und vor nicht. Dann hätte Paulus gelogen. Vielfacherweise. Und es stehen in dem sogenannten Neuen Testament sehr viele Schriftstellen, die sich aufs Alte beziehen. Wie kommen wir ja da noch drauf? Also hat es für diese Leute, die dieses Neue geschrieben haben, das Alte gegolten. Die haben nicht gesagt, das schmeißen wir alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Nein, sie haben Leben herausgezogen. Sie haben es plötzlich erkannt, was das jetzt für uns heißt, wer wir in Christus Jesus dann wirklich geworden sind, was dieses Bündnis mit Abraham jetzt für uns geworden ist. Es ist geschrieben für uns alle in Christus. Ob jetzt für Judenchristen oder für Heidenchristen. Ja, es ist allerdings auch geschrieben worden für die Juden, die jetzt nicht Christen sind, bloß die verstehen es einfach nicht richtig. Das ist das Problem. Und jetzt für die, die in Christus Jesus sind, egal ob Juden oder Heiden, ist es offenbar. Da bist du eigentlich erst hineingetreten in diesen Bund, wenn der Paulus schreibt, dass der Nachkomme, von dem geschrieben ist, ja, der Nachkomme Abrahams, dieser Jesus ist, und er spricht von einem, und wir aber in Christus hineingetauft wurden, wir dazugehören, also sind wir Miterben dieses Bundes, dieser Verheißungen, dieser Bundesverheißungen. Jetzt sind wir erst mit ihm hineingetreten in diese wunderbaren Sachen. Ja, und wir können uns eben auch aus diesen Schriften viel rausholen zur Belehrung, zur Ermahnung, zum Trost und zur Führung, weil die Israeliten haben früher Fehler gemacht, und hat Konsequenzen gegeben und sie haben wieder was richtig gemacht und es hat auch Konsequenzen gegeben. Ja, immer wenn sie sich zum Herrn wendeten, dann ging es wieder aufwärts mit ihnen. Wenn sie sich von Gott abgewendet haben, ging es wieder bergab mit ihnen. Und das gilt halt immer noch. Wir sollen mit unserem Herrn leben. Tag ein, Tag aus, nicht einfach, ja, ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich frei und kann tun und lassen, was ich will. Das funktioniert einfach nicht. Wir können anhand der Schriften Gott kennenlernen, wie er ist. Ja, und auch im Alten Testament war der Heilige Geist am Wirken. Vielleicht nur auf Vereinzelten, wo es heute im Neuen mehr sind, die den Heiligen Geist haben. Aber es ist derselbe Heilige Geist und der verändert sich nicht. Ja. Auch damals hat der Heilige Geist Wunder gewirkt, so wie er heute es wirkt. Es ist immer derselbe Gott, derselbe Heilige Geist und derselbe Jesus. Den kann man nicht tauschen, es gibt ihn nicht anders und er verändert sich einfach nicht. Er ist derselbe von Anfang bis heute und bis in alle Ewigkeit. Er wird sich auch nicht verändern und er braucht sich nicht verändern, denn er ist sowieso perfekt. Wenn sich was verändert, die Bündnisse haben sich verändert. Ja, die Menschen haben sich verändert. Wir haben einen besseren Bund, das stimmt. Ja, einen viel besseren sogar. Aber das ist für uns aufgrund der Verheißung, die Gott schon Abraham gegeben hat. In dir, sagt er, werden die ganzen, alle Nationen gesegnet werden. In Bezug auf Jesus. Und so ist es, sind die Schriften voll mit Verheißungen Gottes. Und der Paulus schreibt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Jesus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Das heißt, dass ein Ja geschehen ist, wenn wir in Christus sind, dann heißt es, ja, jetzt gehören dir diese wunderbaren Verheißungen. Bist du nicht gläubig, gehören dir die Verheißungen einfach nicht. Dann lebst du eben im natürlichen Zeitlauf dahin, wie jeder andere, vielleicht hast du Glück und es geht gut, vielleicht hast du aber eine Pechsträhne und es geht nicht so gut. Aber du hast die Verheißungen nicht, die gehören dir nicht. Und wenn du in Christus bist, hast du Verheißungen und sie gehören dir. Es ist Gottes Art und Weise, die Menschen zu segnen. Und er schreibt zwei Verse vorher, Gott aber ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist, sondern ein Ja und ein Amen ist durch Jesus Christus geschehen. Er sagt zu dir und den Verheißungen für dich Ja, so sei es. Nee, vielleicht, heute bin ich gut drauf, heute lasse ich mal wieder eine Verheißung erfüllt sein, oder heute bin ich grantig, heute mag ich nicht. So ist er einfach nicht. Es ist Gottes Prinzip, den Menschen des Glaubens zu segnen. Ja, und er hat ein ganzes Buch voll. Man muss bloß finden. Ja, man muss finden. Ein Buch voll Verheißungen. Wenn du nicht reinschaust, oder wenn du sagst, das Alte brauche ich auch nicht mehr, dann findest du das nicht. Es steht aber eben so vieles Gutes drin. Und Gott zwingt den Menschen die Dinge nicht auf. Er legt sie den Menschen vor, ganz einfach vor. Und er sagt nicht, du musst, aber, sondern ich schenke sie dir, du kannst. Aber es ist keine Pflicht. Keiner muss an Jesus glauben. Keiner muss in den Bund hineintreten. Aber jeder darf, wenn er mag. Und dann bringt es ihm Segen. Und wenn er nicht mag, lebt er einfach so dahin. Bei manchen klappt es sogar ganz gut auf der Erde. Aber das Ende des Liedes, wir wissen es. Irgendwann ist es soweit. Auch für uns ist es einmal soweit, aber bei uns steht da ein Riesentor, ein Perlentor, und wir dürfen in das neue Jerusalem hineingehen. Den anderen schaut es wahrscheinlich nicht so lustig aus, das Tor. Ist vielleicht auch ein Tor. Vielleicht ist es rusig. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht dort und ich will auch nicht hin. Ich komme auch nicht hin. Aber er hat zu uns ein Ja und ein Amen gesprochen. Und er hat uns Verheißungen geschenkt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was um Bekehrung geht. Die berühmte Stelle aus dem Römer Kapitel 10. Das ist sozusagen eine Verheißung mit Gebrauchsanleitung. Wie du mit dieser Verheißung umgehst. Da schreibt der Paulus, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn die Schrift sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Diese zwei Schriftstellen aus dem sogenannten Alten bezieht sich darauf und er sagt dann noch dazu, wie man das macht. Ja, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt, dass Jesus der Herr ist. Es ist eine Verheißung, gültig für alle Menschen. Es gibt keinen Menschen, für den es nicht gültig wäre. Aber es gibt Menschen, die haben das noch nie gehört. Das ist das erste Problem. Und es gibt Menschen, die haben es gehört und sagen, das glaube ich nicht oder das will ich nicht, das brauche ich nicht. Ist auch nicht unser Problem. Wir haben damit nicht das Problem. Das Problem ist deren Problem. Ja. Uns hat es auch irgendwann irgendjemand erzählt und dann haben wir gesagt, ja, das ist so gut, das brauche ich auch, das will ich, das mache ich. Und man macht sozusagen dieses Lebensübergabegebet und bekennt Jesus Christus als seinen Herrn und glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. So recht viel weiß man zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, aber das ist halt das ganz Einfache, mehr braucht es nicht und es hat gefunkt. Hätten wir gesagt, das habe ich noch nie gehört, ob das stimmt. Ich glaube jetzt das, was ich in der Schule gelernt habe, das genügt mir. Das haben auch schon viele zu uns gesagt. Ja, da war doch das alles falsch, was wir da früher gelernt haben. Kann doch gar nicht sein. Kann aber doch sein. Es ist einfach so. Aber man zwingt den Menschen nicht auf und Gott zwingt auch den Menschen nicht auf. Und so ist es mit allen anderen Verheißungen genauso. Der Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das hört jeder gern, das akzeptiert jeder. Ja, wunderbar, wir sind die Gesegneten des Herrn mit jeder geistlichen Segnung. Und dann in der Praxis, hier fehlt es und da ist noch nichts. Wo sind dann diese geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus? Sind alle da. In dem Buch drin sind sie. Verheißungen sind gegeben von Gott als Versprechen in Form eben von Verheißungen. Damit der Mensch sich diese Verheißungen aus der Bibel herausholt, sucht, glaubt und ausspricht und die Verheißungen erlangt. Das sind genau die Verheißungen, von denen Paulus schreibt, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Aber die fallen nicht einfach so vom Himmel herab, weil es gerade so heute das Wetter so ist. Nein, es sind in der Bibel drin, wo wir es finden müssen und wo wir es glauben sollen und uns da holen sollen. Genauso wie die Verheißung, wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst, du errettet werden wirst. Und so ist die Bibel voll von Verheißungen. Egal ob im sogenannten Alten oder im Neuen. Es gibt überall jede Menge. Und der Heilige Geist ist unser Helfer. Er wird uns genau das Richtige für deine Situation und mir für meine Situation finden lassen. Denn wer sucht, wird finden. Aber viele suchen es eben nicht. Sie sagen, ah, da bete ich einfach und dann wird schon irgendwie. Und dann geht es nicht in vielen Dingen. Weil diese Schiene der Verheißungen nicht gefahren wird. Da wird oft einmal versucht, den bequemen, einfachen Weg auf Form einer Abkürzung, alles in einem, da brauchen wir bloß beten, fertig. Dann können wir die Bibel wegwerfen, dann brauchen wir bloß eine Seite, da wo von Jesus drinsteht, dass es den gegeben hat und dass wir in seinem Namen beten können und fertig. Und dann beten wir am besten um 3 Millionen oder um 4 und dann ist alles gelaufen. Das ist aber nicht Gottes Art. Und wir können uns da nicht irgendwo drüber hinwegsetzen und sagen, wir wollen es jetzt so. Es ist einfach so Gottes Methode. Suchen, finden, glauben, ins Herz pflanzen, aussprechen. Ja, auch diese Abkürzung, bloß im Kopf zu haben und dann zu tun, als ob. Bringt auch bloß Frust hervor, weil keine Ergebnisse hervorbringt. Weil es eben über den Geist, über das Herz des Menschen gehen muss. Weil der Verstand keine geistliche Substanz in sich hervorbringen kann. Es kann nur dein Geist und der Heilige Geist Ergebnisse hervorbringen. Ja, das ist Gott, ein Gott des Glaubens, ein Gott des Geistes und nicht der Segensautomat. Freilich hat er vor, dich zu segnen. Er will uns ja, sonst hätte, für was wäre dieser Jesus ans Kreuz gegangen? Für was wäre dieses Bündnis, wenn er uns ja gar nicht segnen möchte? Freilich möchte er, aber er hat eben einfach diese Glaubensregeln anhand der Schrift so festgelegt. Und wir müssen uns diese aneignen. Wir können es nicht umgehen. Ja, das geht einfach nicht. Und es ist völlig freiwillig. Wenn du vielleicht sagst, ich mache aber das anders, dann mach so. Wenn es funktioniert, preis dem Herrn, aber es ist, ich glaube es eben nicht, dass es so funktioniert. Es liegt an jedem selber letztendlich. Sicherlich ist dein Leiter, dein Pastor oder das, was du lehrst, was du gelehrt bekommst, was du hörst, sehr wichtig. Aber den letztendlichen Schritt, den letzten Kick, den musst immer du selber tun. Ja, du kannst in einer Gemeinde sein, wo das hundertprozentig richtig gelehrt wird. Von A bis Z, wo überhaupt nichts auszusetzen ist. Wenn du das nicht in deinem Leben praktizierst, ist es tot. Das funktioniert nicht. Ja, du kannst vor einem Lehrer sein und kannst alles hundertprozentig lehren und du tust es aber selber nicht, funktioniert es auch nicht, bloß weil du es lehrst. Das heißt, der, der es lehrt, muss es selber auch praktizieren, weil der nicht eine andere Stellung hat, wo es dann automatisch geht. Es ist einfach so. Und wenn jemand jeden Tag lehrt oder predigt oder sonst was tut, auch er ist von diesen Prinzipien nicht freigestellt. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte, wo Gott sagt, es wird niemals aufhören. Und der Paulus schreibt, irrt euch nicht. Irrt euch nicht, Brüder. Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Es ist einfach so. Ja, wenn jemand das anders meint, dann ist es eigentlich ein Spotten Gottes und er lässt sich nicht spotten. Wir sollen uns darin nicht täuschen. Und der Paulus schreibt auch, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und da meine ich jetzt nicht in erster Linie, dass immer viel Geld gegeben wird, weil wir eine große Kasse haben und da brauchen wir recht viel Geld. Du kannst viel gute Dinge säen und du kannst viele Dinge reichlich säen. Und wenn es bloß einmal ein tröstendes und ein nettes Wort ist. Oder sonst, wenn du jemanden hilfst oder ermutigst. Oder vielleicht auch einmal korrigierst. Erlaubst du, dass ich dich korrigiere? Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Sozusagen, ja. Dann ist aber das passiert eben so oft. Aber man sollte sich auch mal was sagen lassen. Es ist ja was Gutes, wenn natürlich diese Korrektur, die muss schon passen anhand der Bibel. Ja. Aber es gehört dazu, es geht nicht bloß immer um das Geld, wenn irgendwas von Saat und Ernte steht. Vielmehr geht es um das Wort, das gesät wird. Das wird die Frucht hervorbringen. Und was ist das Wort? Die Verheißungen Gottes. Die müssen gesät werden in unsere Herzen. Du kannst es selber säen, indem dass du liest, indem dass du sie findest in der Bibel drin. Indem dass du dir ein Buch kaufst, wo die Verheißungen, alle die gängigen Verheißungen drin sind. Es ist wichtig und gut, dass du sie kennst. Du kannst dir irgendeine Predigt hören, wo Verheißungen gepredigt werden. Weil es Glauben in dir erzeugt, weil es ein Säen ist in dich hinein. Du musst aber genauso gut die zweite Seite der Medaille sehen. Es gibt da jemanden, der das absolut verhindern will, dass diese Saat in dein Herz hineinfällt und dann noch sogar verwurzelt und dann vielleicht sogar noch Frucht bringt. Das ist ja schlimm für den. Der setzt alles dran. Und wenn es nicht gleich richtig einwurzelt, dann ist er sofort weg. Und wenn es schon mal Wurzel schlagt, dann kommt er und sät was anderes hinein, damit es wieder erstickt. Kennt ihr das Gleichnis vom Sämann? Weil er weiß, wenn dieses Wort die Frucht bringt, hat er nichts mehr entgegenzusetzen. Da ist er chancenlos. Und solange er verhindern kann, dass dieses Wort Frucht bringt, hat er Chance. Und die meisten Christen sind da dumm. Ja? Und da stehe ich jetzt nicht hervor und sage, ich bin da nicht so dumm. Ja, der versucht bei uns genauso und sehr intensiv oft einmal dass ja das Wort nicht Frucht bringt. Weil dann hat er nämlich total verspielt. Und dieses Gleichnis von Sämann ist ein sehr, sehr gutes und wichtiges Gleichnis. Da kann man sehr viel daraus lernen und darüber nachsinnen. Und es ist so wichtig. Ja. Und dieses Gesetz, was von Mose her ist, um da nochmal zurückzukommen, sagt Jesus oder sagt Paulus auch, das ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja. Und dein Nächster ist immer der, der am Nächsten ist momentan. Ne? Ja, jetzt habe ich mir einen gesagt, der Nächste ist Jesus, weil er der in uns ist, der ist noch näher. Das ist in dem Fall nicht gemeint. Dein Nächster ist der in dem Fall jetzt, der neben dir sitzt. Oder zu Hause deine Familie. Das ist dein Nächster. Weil kein anderer momentan näher ist. Also ganz logisch, oder? Dass wir da nicht spekulieren, wer ist denn jetzt überhaupt mein Nächster? Und dann könnte sich ja das so hindrehen, denn wo ich jetzt nicht mag, ah, das ist ja gar nicht mein Nächster. Ha. Kann ich mir ein Schimbein geben. Du hast aber mit dem dann was zu tun und wenn du mit jemandem was zu tun hast, ist er dein Nächster. Ja, und da soll man in dieser Liebe wandeln und dann erfüllst du das Gesetz. Denn, da steht im Römer 13,9, denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, der Paulus schreibt nicht, das brauchen wir alles nicht mehr, das ist Altes Testament, das haben wir weg. Und er schreibt, all diese Dinge sind zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du das tust, hast du das erfüllt. Ja, weil wenn du deinen Nächsten liebst, wirst du nicht Ehebruch mit seinem Partner begehen. Ja, du zerstörst ihm seine Ehe letztendlich. Oder du sollst nicht töten, ja. Es ist halt einfach einmal so, wenn du den Nächsten liebst, dann bringst du ihn doch nicht um. Du sollst nicht stehlen und wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihm doch nicht sein Eigentum wegnehmen. Oder du sollst nicht begehren und sonstiges. Wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Aber dass wir das mit der Liebe nicht falsch verstehen, lieben heißt nicht, sich total zum Trottel machen. Und jeden Krampf mitmachen, was der andere sich einbildet, was du machen sollst. Das ist nicht diese Liebe. Da ist vielleicht einmal Liebe auch richtiger zu sagen, halt, stopp, so nicht. Ja? Da gehört sich dann schon ein Stück Rückgrat dazu, gerade wenn es recht autoritäre Leute sind, dass man sich dann auch mal widersetzen traut und sagt, nein, das mache ich nicht. Ja, vielleicht empfindet der das nicht als lieb von dir. Es ist aber trotzdem Liebe. Ein klares Wort ist manchmal sehr viel Liebe dabei. Manche unklare, schleimerischen Worte sind überhaupt nicht in der Liebe, obwohl sie sich so lieb anhören. Stellt sich immer erst nach einer Zeit raus, was wirklich Liebe war. Aber bloß früher war im Gesetz Mose diese Sache immer mit Strafe verbunden. Wenn wir das Beispiel nehmen mit der Ehebrecherin, die haben es dann gleich rausgezerrt und wollten die steinigen. Ja, das war vom Gesetz Mose her, das ist in dem Sinn nicht mehr, dass man gleich so zum Gericht übergeht. Hör da, wirst gleich gekillt. Jesus sagte dann, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wie viele haben einen Stein geworfen? Keiner. Alle waren überführt. Die ersten haben sie gleich einmal verzogen und die letzten sind dann auch noch gegangen. Und dann sagt Jesus zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Ja, der hat nicht gesagt, na, wunderbar, hast du das, mach noch weiter so. Sagt er natürlich nicht, sündige nicht mehr. Ich weiß es nicht, hundertprozentig ist es da, wo er auch sagt, damit dir nichts Ärgeres passiert oder war das mit einem anderen Fall, müsste man nachlesen. Auf jeden Fall sagt Jesus, tu es nicht mehr und sei ehrlich, leb richtig vor Gott. Ja, und dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder einfach diese Gebote, nehmen wir mal diese 10 Gebote, hat Gott gegeben, nicht um uns zu ärgern oder unter irgendeinen Zwang zu bringen, sondern weil es gut ist für dich und für deinen Nächsten. Das ist ganz einfach. Das ist der Zweck der ganzen Sache. Es ist gut für dich und für deinen Nächsten. Ja? Wenn du das Gebot nimmst, du sollst nicht töten, dann ist es gut für den, weil er ja noch weiterleben darf. Und es ist gut für dich, weil du nicht in die JVA musst. Zum Beispiel. Ja? Es ist einfach gut. Gott hat sich was dabei gedacht, als er den Auftrag gegeben hat, diese Dinge schreiben zu lassen. Und ist immer noch derselbe Gott. Und dann ist er Gott schlau. Sogar sehr schlau. Er verbindet manche Gebote mit Verheißungen. Er macht das Gebot ein bisschen attraktiver. Dann weiß man, aha, wenn ich jetzt das Gebot so mache, so einhalte, dann hat mir ja Gott noch einen Lohn dafür versprochen. Da gibt es ja noch was dazu. Macht die ganze Sache attraktiver. Wenn du irgendwelche Gebote bekommst, hast aber nichts davon, sieht es nicht. Aber es ist Werbepsychologie. Hat Gott erfunden. Er macht das Gebot attraktiver, indem dass er Verheißung dran hängt. Und das erste Gebot mit Verheißung, sagt der Paulus, ist: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Das ist die Verheißung. Also soll man die Eltern nicht fluchen und ihnen nicht Böses tun. Und dann kommt der Segen, dass es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ja, wir wollen das ja eigentlich. Gut gehen soll es uns, und wenn es gut geht, darf es auch lang gehen. Ja, wenn es nicht so gut geht, ist man manchmal gerade dran, wenn es noch gerade gut war mit dem Krampf da. Ne? Aber die Verheißung Gottes ist, dass es dir gut geht und dass du lange lebst auf der Erde. Und dass du wirklich alt wirst und gesund bist dabei und lebensfroh bist und irgendwann, wenn du des Lebens satt bist, du abgeholt wirst und zu deinem Papa nach Hause gehst. Das wäre doch das Optimale. Und das ist mit dieser Sache verbunden. Heißt aber nicht, dass du dein Leben lang ja Papa, ja Mama, aha, so, ja, das ist damit nicht gemeint. Gleichzeitig sagt er aber auch zu den Vätern, sie sollen ihre Söhne oder Töchter natürlich auch nicht zum Zorn reizen, sondern sie sollen sie erziehen. Das gehört, umdreht ist auch ein Gebot dabei. Also das ist nicht bloß für die Söhne und Töchter ein Gebot, auch die Väter haben ein Gebot. Ja, weil wenn du deinen Sohn die ganze Zeit ärgerst und nur ärgerst, kannst du dann schon passieren, dass er dir irgendwann einmal flucht. Und das wäre wiederum für dich nicht gut und für den Sohn auch nicht. Es hat alles seine Ordnung. Gott hat sich was dabei gedacht, wenn er Verheißungen und Gebote gegeben hat. Und er hat sich mehr gedacht dabei, als nur, naja, schreiben wir mal ein bisschen was auf. Wirklich mehr. Er hat es zu unserem Besten gedacht. Und er wusste, dass wir das brauchen. Weil ja der Fürst dieser Welt genau das Gegenteil immer vorhat. Es ist der grundsätzlich das Gegenteil tun will und sagt, was Gott sagt. Ja, der kann nicht das sagen, was Gott sagt. Da würde er plötzlich nicht mehr der Teufel sein, weil er einfach der Lügner ist von Anfang an, der Wortverdreher und Widersacher. Der ist es einfach. Aber sein Ziel ist auch schon aufgeschrieben. Wenn du die Bibel mal studierst, wirst du finden, was seine Zukunft ist. Bei dem heißt es nicht, dass es dir wohlgehe und du lange lebst. Ja, da heißt es Engel, große Kette, eingesperrt und Feuersee und ja, das ist so sein Ziel. Lohnt sich eigentlich gar nicht dafür zu leben. Ne? Aber er kann nicht aus, er hat sich das selber eingebrockt, er hat auch Saat und Ernte als Gesetz und er hat etwas gesät, wofür er ernten wird. Und das ist seine Ernte. So, also wir machen uns somit auf, Verheißungen in der Schrift zu suchen und zu finden, um sie zu glauben. Ja? Und diese Verheißungen müssen dein Herz erreichen. Es ist immer gut, wenn du es in der Schrift gefunden hast, wenn du es verstandesmäßig aufgenommen hast, aber dann zweifle sie nicht an. Und merk sie dir vor allen Dingen, dass du es nicht bald wieder vergisst. Manche Verheißungen gehen nicht morgen schon in Erfüllung. Verheißungen musst du dir merken und musst du dir behalten, bis sie in Erfüllung sind. Und wenn sie in Erfüllung gekommen sind, wirst du es sowieso nie wieder vergessen. Nie wieder. Das prägt sich dann ein. Also lass diese Verheißungen in dein Herz hineinsickern. Verstandesmäßige Zustimmung ist gut, aber es reicht nicht aus. Und viele meinen, es reicht. Diese Abkürzung funktioniert nicht. Ja, nimm dieses Wort auf. Denk drüber nach. Bewege es in deinem Verstand und bewege es in deinem Geist und prüfe, was sagt eigentlich der Innere. Ja, es kann dir nämlich passieren, dass innen drin in dir noch was anderes drin steht. Alte Erfahrung, so geht's nicht oder es tut ja weh und vor 20 Jahren hat der Doktor mal so und so gesagt. Das steckt oft drin im Herzen. Und dann muss das ausgetauscht werden. Dann muss das Alte vom Neuen verschlungen werden. Ja, wenn das Wort Gottes die Verheißung ja was anderes sagt. Und das dauert manchmal eine Zeit und es kämpft. Und es ist nicht so schön, dieser Kampf. Das schleudert uns manchmal. Dann meinst du, bist jetzt wir, weil es kämpft in dir, weil du zwei verschiedene Geister aufeinander prallen. Aber bleib du bei der Verheißung und sprich sie und glaube sie und dank den Herrn dafür und du wirst sehen, es kriegt Oberwasser. Und lass dich nicht aufhalten, wenn man vielleicht einmal kurzfristig das andere wieder versucht, Oberwasser zu bekommen. Das ist unser Glaubenskampf. Und wenn dir jemand sagt, als Christ hast du nichts mehr zu kämpfen, dann ist es absolut totale Lüge. Der das sagt, hat nicht die Bibel gelesen. Wir haben zu kämpfen. Ja. Und es steht oft drin. Aber es ist ein Kampf des Glaubens. Wir kämpfen nicht mit irgendeinem Schwert und einem Säbel und einem Maschinengewehr oder sonstigen Werkzeug. Unser Kampf ist mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Das lehrt die Bibel. Und der Paulus hat es wirklich gewusst. Der hat wirklich Kämpfe gekämpft, die wir noch nicht gekämpft haben. Aber es ist so. Und das sind Glaubenskämpfe. Er sagt, wir kämpfen gegen die weltbeherrschende Finsternis, Geister der Bosheit in der Himmelswelt und. Die sind eben einfach da und die sind nicht dazu da, dass sie einfach als Geist rumschwirren und Leute erschrecken. Sie sind dazu da, das Wort Gottes zu rauben und zuzudecken und dich in Verwirrung zu bringen und in Unglauben zu bringen. Vielleicht in ein religiöses Fahrwasser zu bringen. Das ist ja nur das Schlimmste, die meinen, das ist richtig und trotzdem funktioniert es nicht, weil es doch verkehrt ist. Und die Leute hören nach und nach auf, die Bibel zu lesen. Weil diese Geister versuchen, dass du das aufhörst. Die beschäftigen dich mit allem Möglichen, bloß damit du nicht da reinschaust. Weil das Prinzip von Saat und Ernte immer noch funktioniert. Aber wird nichts gesät an Wort in dein Herz, wird niemals eine Frucht hervorkommen. Also prüfe dein Herz, ob es schon übereinstimmt mit dem Wort. Und bring es in Übereinstimmung. Sei da wirklich genau, aber auch einfältig. Und lass das nicht verdrehen. Ja? Wenn du das geschafft hast, dann entsteht in dir eine völlige Überzeugung, dass das richtig ist. Du wirst nicht mehr anfangen zu zweifeln und zu hinterfragen. Dann ist das ein Glaubenswissen geworden. Ja? Wo andere sagen, warum bist du da so überzeugt davon? Aber du weißt es in dir, dass das so ist. Dann kann dir das niemand mehr rauben. Dann ist was passiert. Dann hat dieses Wort Wurzeln geschlagen. Ja? Und dann kann auch die Frucht kommen. 30, 60, 100-fältig. Ja? Kann die Frucht dann kommen. Aber solange diese Wurzel nicht fest geworden ist, dass ein Glaubenswissen entstanden ist, wird auch keine Frucht kommen. Weil Jesus sagt, dass es nicht zur Vollendung kommt. Das steht da drin im Gleichnis vom Sämann. Und wenn Jesus das sagt, können wir mir nicht sagen, ja, das geht trotzdem. Das geht einfach nicht. Mir wäre es manchmal auch lieber, wenn es irgendwie ein bisschen einfacher ging und ja, passt schon so. Das ist eben leider nicht so. Sonst hätte ihn Jesus Dinge erzählt, die nicht stimmen. Und dann ist dieser Glaube bewährt. Dann ist er geprüft worden. Mit Sicherheit ist er geprüft worden. Weil der Teufel alles Mögliche daran gesetzt hat, das zu verhindern. Und es wird nicht einfach ein Same hineingesät und dann liegt er da und dann schlägt er Wurzeln und bringt Frucht, ohne dass irgendjemand etwas dagegen tun würde. Also das, wenn ich das einmal erlebe, erzähle ich es euch. Aber bisher ist immer etwas dagegen gesetzt worden. Aber immer. Und manchmal heftig und manchmal lässt man sich tatsächlich wieder den Samen rauben oder ersticken. Mit vielen anderen Zeugs, wo es gar nicht so wichtig ist und man meint, es wäre wichtig und die Verheißung, das Saatgut ist wieder einmal verdorrt worden. Dann kannst du letztendlich wieder von vorn anfangen. Paulus schreibt, das Wort des Christus, da meint er das Evangelium, das Wort vom Kreuz und auch die Sachen, die wir in Christus Jesus sind, wohne reichlich in euch. Es soll in uns wohnen. In uns. Im Herzen soll es Wohnung finden, Raum finden. Ja, Jesus sagt einmal, weil mein Wort nicht in euch Raum findet, zu den Pharisäern. Es muss Platz geschaffen werden für das Wort Gottes, dass es Raum gewinnt in deinem Denken und in deinem innersten Menschen, in deinem Herzen. Ja, dann hat es eine Chance. Wenn es da nicht hineinfallen kann, hat das Wort überhaupt keine Chance, irgendwelche Ergebnisse hervorzubringen. Dann bleibt es ein Buch mit Buchstaben und das war's. Hat vielleicht Hoffnung erzeugt, es wurde nichts, Enttäuschung ist entstanden, Unglaube entsteht weiterhin. Ja, am Anfang war es vielleicht noch begeistert über die Sache, aber wenn es nicht in die Tiefe kommt, Begeisterungsglaube ist ganz schnell wieder weg. Das ist oft mal wie eine Seifenblase. Aber wunderbar und super ist und plötzlich passiert irgendwas, plups, alles weg. Auch die ganzen anderen Verheißungen, die mit dem gar nichts zu tun haben, werden sofort angezweifelt, weil diese eine Sache passiert ist. Ja, da ist keine Wurzel. Ich sage es immer wieder, das ist unser Christenschicksal letztendlich. Das ist unser Kampf, den wir momentan stehen. Es gibt tausend Dinge, die um uns herum sind, wo man sagen könnte, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt hören wir auf, was soll das Ganze? Ja? Aber das Wort Gottes ist trotzdem die Wahrheit und wir lassen das Wort Gottes uns nicht rauben. Aber es wird eben bekämpft mit allen möglichen Mittelchen, dass du dabei wieder aufhörst, das zu glauben und schon gar nicht zu reden. Aber das ist nur das Gefährlichste. Das ist nur, weil wenn du das bloß glaubst, aber nicht redest, so ungefähr wie die Pistole in der Tasche, aber auch für nichts, wenn nicht. Ja? Wenn aber geglaubt wird und geredet wird, ja? Das Beispiel wieder, wenn du an Jesus glaubst und mit deinem Mund bekennst. Viele glauben an Jesus, ja, aber sie bekennen ihn nicht. Was nutzt dann dieser Glaube? Sind trotzdem nicht errettet, so schlimm. Die glauben an Jesus und kommen nicht in den Himmel. Ganz einfach. Es ist so. Der Glaube hat kein Werk gefunden. Und ein Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist, das eh bloß Reden ist. Ja, du brauchst ja nicht einmal irgendwie sonstige Highlight-Leistung bringen, du brauchst es ja bloß aussprechen. Und es ist schon erledigt. Und das, so vielen wird das nicht gesagt. Ja, wir sind, was weiß ich, wie viele Jahre lang in Kirche gegangen und uns wurde das nicht gesagt. Wir haben schon von Jesus gehört und aus dem Kreuzigt haben und am Ostern die Auferstehung und alles, ja wunderbar, schön. Aber dass man das dann also aussprechen muss und dass man den Jesus ins Herz aufnehmen muss, das, also mir hat das keiner gesagt. Weder im Religionsunterricht noch im Firmenunterricht oder was weiß ich, was alles war. Jede Menge Gesetze, Versel haben wir auswendig lernen müssen. Maria war dann noch ganz wichtig. Dabei hat die gute Frau ja bloß diesen Jesus zur Welt gebracht. Ja, die war nicht irgendwo dann eine besonders Heilige. Ein Mensch wie du und ich, ganz einfach, sicherlich gottesfürchtig und ehrlich, weil Gott Vater hat sich bestimmt nicht irgendjemand anders ausgesucht. Er hat sich einfach diese Frau ausgesucht und die hat Jesus zur Welt gebracht und hat in seiner Erziehung mitgearbeitet. Aber die musste genauso glauben und bekennen, um in den Himmel zu kommen. Und für die war das damals kurzfristig ein Problem, für die Maria und für seine Brüder und Schwestern. Als Bank dieser Jesus, ja, du musst dir mal vorstellen, wenn es das dein Bruder oder deine Schwester ist und macht da plötzlich ganz was anderes, dann haben sie hingegangen und haben gesagt, komm, spinn nicht so, geh wieder mit heim. Wahrscheinlich, da ist Arbeit da, darfst du mal wieder etwas tun, auf Bayerisch. Und ihr darfst da predigen. Ja, jetzt steht aber drin, schon als Zwölfjähriger hat er da mal angefangen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten im Tempel, wo sie es nicht verstehen konnten, wie hat es der? Und da sagt er schon, ich muss doch in meines Vaters Haus sein. Die haben das nicht verstanden, was der meint. Aber das Wort war in ihm. Und das Wort kam aus seinem Mund heraus. Er musste es tun. Er sagte, aber er angefangen hat zu predigen, heute ist das Wort in Erfüllung gegangen, wie er Jesaja gelesen hat. Vor euren Augen oder Ohren ist es in Erfüllung gegangen. Das war eine Katastrophe für die Leute. Wie kann der das behaupten, dass das jetzt in Erfüllung gegangen wäre? Auch gerade er. Aber es war so. Am liebsten hätten sie ihn gleich gesteinigt, aber der Geist Gottes hat es nicht zugelassen. Plötzlich fuhren Dämonen aus, als er lehrte und predigte. Ganz einfach so. Was ist da los, haben sie dann alle gesagt. Wer ist denn jetzt dieser? Ja, der macht ja was ganz Besonderes. Der predigt jetzt plötzlich mit Vollmacht und Autorität und nicht so wie unsere Schriftgelehrten. Die waren total vor den Kopf gestoßen. Und Jesus hat sich aber nicht aufhalten lassen. Das Wort brachte plötzlich Frucht hervor. Das Wort wurde plötzlich lebendig. Er hat Jesaja zitiert und hat Jesaja gelehrt. Im Alten Testament lehrt er. Ja, warum nicht? Es waren Worte vom Propheten für ihn, damit es durch ihn in Erfüllung gegangen ist. Und das Wort ist es letztendlich, das uns das Erbe austeilt. Der Paulus sagt, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Apostelgeschichte 20, 32. Das Wort hat Kraft, uns aufzuerbauen und ein Erbe zu geben. Wie? Durch Verheißungen, die wir im Glauben nehmen. So bekommst du dein Erbe. Ob das Heilung ist, ob das, was weiß ich, welche Segnungen sind, es geht über die Verheißungen Gottes. Im Hebräer steht eine interessante Aussage, schreibt er, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das Wort, die Verheißungen Gottes, nützen den Menschen nichts, wenn sie es hören und es verbindet sich nicht im Herzen mit dem Glauben. Dann sind es eine Aneinanderreihung von Buchstaben und mehr nicht. Vielleicht sagt auch der eine oder andere, hört sich auch gut an, aber wenn es sich nicht innen drin mit dem Glauben verbindet, passiert nichts. Keine Wiedergeburt, keine Segnung, nichts. Es geht einfach nicht. Ausgenommen, der Heilige Geist gibt eine Gabe drauf, damit er einen Beweis noch bekommt. Das macht er manchmal. Ja, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber das ist nur höchstens einmal oder zweimal. Aber nicht dauernd. Dann erwartet der Heilige Geist, dass der sich entscheidet, ob er jetzt das glaubt oder nicht. Und dann, was spricht. Aber ohne des Menschen Glauben ist die Verheißung nutzlos. Also suche die Verheißungen, glaube sie, handle danach, sprich sie aus. So wie wir schon Abraham, der die Verheißung hatte, in ihm sollen die ganzen Nationen gesegnet werden. Er hatte die Verheißung, einen Nachkommen zu bekommen. Und obwohl er schon so alt war und seine Frau auch, und er glaubte trotzdem, ja, die Schrift sagt, und er erlangt, und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißungen. Er hat sich nicht abbringen lassen. Er wusste, was Gott ihm versprochen hatte, was Gott ihm verheißen hatte. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ja. Wie wird er das gemacht haben? Er wird gesagt haben, Vater, aber du hast mir gesagt. Und ich glaube das, was du gesagt hast. Ja. Oder als er dann Isaak dann noch opfern sollte. Jetzt hat er endlich diesen Nachkommen und jetzt soll er noch opfern. Aber er glaubte diesem Gott, der selbst die Toten wieder lebendig machen kann. Das ist ja ein wahnsinniger Glaube. Das ist ein Riesenglaube. Und von diesem Glauben Abrahams können wir heute noch schöpfen. Wir können heute noch schöpfen. Es ist für uns hat es noch Auswirkungen. Der Paulus schreibt, es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Diese Dinge mit Abraham ist um unseretwillen geschehen. Weil wir sind dieser, in Christus dieser Nachkomme eigentlich. Wir sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Ja, nicht wie Ismael, sondern wie Isaak sind wir. Kinder der Verheißung. Kinder, denen die Verheißung und das Erbe gilt. Der Sohn der Magd, der Ismael, heißt es, soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Ja, das sind die anderen, die Ungläubigen sind die Söhne Ismaels. Und die in Christus Jesus sind die Söhne Isaaks. Und damit Erben. Erben Gottes mit Erben Christi, Erben der Verheißung Abrahams. Und jetzt haben wir die ganze Bibel voll mit Verheißungen. Es ist gigantisch, was da alles drin ist, an einer Fülle und einer Flut von Verheißungen. Und es ist für jede Situation was drin. Denke nicht, für meine Situation ist jetzt nichts drin. Das musst du gleich ablegen, weil wenn du wirklich eine Verheißung suchst für deine Situation, der Geist Gottes wird dir eine geben. Der weiß es. Der weiß genau, was du brauchst. Ja? Der Johannes schreibt im 1. Johannes 2,25, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das ist einmal das Grundding, das ewige Leben. Wir werden nicht sterben. Ja? Wir werden einmal entschlafen, wenn eine Entrückung vorher passiert. Ja, bei den Christen heißt es nie, der ist gestorben, sondern sie sind entschlafen. Nach Hause gegangen. Dann gibt es diese wunderbare Stelle in Malachi 3,10. Alt, wohlgemerkt. Gilt aber für uns, weil wir in Christus Jesus hineingegangen sind in diese Verheißungen. Er schreibt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch hierin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Er sagt nicht, du musst deinen Zehnten geben. Weil wenn du nicht gibst, dann aber. Sagt er nicht. Überhaupt nicht. Er sagt, prüf mich doch mal drin. Probier es mal. Und dann gibt er die Verheißung, gibt er diese Verheißung zu diesem Gebot dazu. Dass er die Fenster des Himmels öffnen will, und Segen ausgießen bis zum Übermaß. Ja? Nicht bloß segnen, sondern Segen bis zum Übermaß. Über die Maßen, über dem Normalen hinaus, will er denjenigen segnen, der sich diese Verheißung zu eigen macht. Und gleichzeitig wird er um deinetwillen den Fresser bedrohen. Kennt jemand einen Fresser? Wenn was dauernd schief geht und wenn dauernd irgendwas kaputt geht und wenn dieses und jenes, Und wenn du gerade noch von einem zum anderen hetzt, da ist der Fresser dran. Ja? Und Gott sagt, vorausgesetzt, du glaubst die Verheißung und handelst danach. Es wird nichts bewirken, bloß weil es drinsteht, dass er den Fresser bedrohen wird. Die Frucht des Erdbodens und der Weinstock auf dem Feld ist ein Bild einfach für das, was dir gehört oder wo du arbeitest und was du tust. Das soll gesegnet sein und das soll Frucht bringen. In den Sprüchen steht was Ähnliches. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Das ist das Gebot. Mit dem, was du besitzt, sollst du ihn ehren. Ja, es gibt Dinge, die kann man besitzen, die Gott keine Ehre machen. Dann trenn dich davon. Und mit den Erstlingen all deines Ertrages. Sprich wieder vom Zehnten. Dann passiert was. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Speicher sind heutzutage das Bankkonto oder Sparbuch oder sonst was. Oder was weiß ich, was man heute einfach so als Speicher hat. In der Regel sind es Finanzen. Heute läuft das alles eben mit dem blöden Geld. Mal gesagt. Ja, weil heute tust du dir nicht mehr irgendwo einen Speicher ausbauen und da hebst dann Salz und Mehl und Bier und was weiß ich was auf, wie sie es früher gemacht haben, und Wein. Heutzutage hast du eben Geld und wenn du was brauchst, dann fährst du in die Stadt und kaufst das. Das wird in der modernen Zeit ein bisschen anders, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Ja, wenn deine Speicher voll sind, in dem Fall mit Geld, kannst du dir das Zeug, was du brauchst, einfach holen. Du kannst es regelrecht bezahlen, ohne dass es ein Problem dabei gibt. Wunderbar. Das hat Gott sich ausgedacht. Gottes Plan für uns. So ehre Gott mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrages. Wenn er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Da steckt das Saat und Ernte drin, steckt einfach drin, wie Gott ist. Verheißung oder Gebot mit Verheißung. Ja, und wenn du dieses Maß nimmst, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Also du bringst in diesen Messbecher nicht mehr hinein. Wenn du was reintust und du drückst es und du rüttelst es, bis es überläuft, dann ist es voll. Dann geht nicht mehr rein. Ja, beim Betonieren nimmt man einen Rüttler, dass alles voll ist, dass Luftblasen rausgehen und dass es richtig schön sauber voll ist. Gott will uns so voll machen, dass wirklich voll ist. Und gleichzeitig soll es noch überlaufen. Ja? Es ist das Maß, mit dem wir messen. Und da meine ich jetzt nicht immer bloß Geld geben. Es gibt viele Dinge, wie man geben kann oder freizügig sein kann. Und es muss auch nicht immer bloß in der Gemeinde sein oder der Bruder und Schwester, sondern allgemeine Grundhaltung soll man so sein, freigebig und einfach jemandem helfen wollen. Mit dem Maß, wie du misst, wird dir wieder gemessen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Vers, der da einfach immer wieder dazugehört, weil diese Sache mit den Finanzen und mit dem Geld immer ein wenig ein Problem ist im Leib Christi. Und der Hebräer-Schreiber sagt, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Weil oftmals werden solche Schriftstellen ein bisschen missbraucht und dazu gepredigt, dass den Leuten Geld, dass sie Geld geben und es wird ihnen ein Riesenmaß versprochen, das sie dann bekommen werden. Und in Wirklichkeit wird Habsucht erzeugt. Aha, jetzt gebe ich da mal ein Hunderter, und dann bekomme ich da 10.000 zurück. So, das schürt Habsucht letztendlich. Da wird die Geldliebe angestachelt. Wenn das die Motivation ist, ist die Motivation des Gebens nicht in Ordnung. Und dann ist das böse, sagt der Jakobus, und dann wirst du nichts empfangen. Ja? Ihr bittet, wer ist da, und empfangt nichts, weil ihr es in euren Lüsten vergeuden wollt. Ja? Und es funktioniert dann nicht. Die Herzenshaltung muss passen. Wenn die nicht passt, dann gib lieber nichts. Dann ist es noch besser, du gibst nichts. Dann bist du ehrlich. Ich gebe einfach nichts, weil ich nicht mag oder weil ich von mir aus geizig bin. Ich gebe einfach nichts. Ist besser als der andere, der gerade ein Hunderter gibt, damit er 10.000 bekommt. Das ist nur ein größerer Geiz. Also die Haltung dahinter muss passen. Es muss gegründet sein auf diesen Dingen, die das Wort sagt. Und das Wort lehrt es einfach so. Habsucht ist Götzendienst. Das darf man nicht vergessen. Es geht nicht darum, in erster Linie, Hauptsache, Weinkragen ist voll und ich will reich. Da kannst du Lotterie spielen von mir aus, aber nicht Gott geben. Und so ist die Bibel voll mit solchen Verheißungen. Die Jesaja-Stelle 53. Und mit Heilung ist eine Verheißung. Ja, und Jesus hat es erfüllt, er hat diese Krankheiten tatsächlich und Leiden getragen. Aber es ist für uns als Verheißung hier, und jetzt, was machen wir damit? Lassen wir es stehen, sagen wir, ja, wunderbar. Oder bringen wir diese Verheißung so tief in unseren Herzen, dass es verwurzelt, dass tatsächlich Heilung geschieht. Ja, das ist die Schwierigkeit der ganzen Sache. Ja, ich sage es so unverblümt und sage, nee, das ist ja ganz leicht. Wir wissen, dass einer ist, der das verhindern will. Weil er weiß, wenn diese Verheißung da drin ist, dann geht was los bei dir. Ja, wenn diese Verheißung verwurzelt ist in deinem Herzen und du das sprichst und es geschieht, die ganzen Heilungen, zack, 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 das sind dann nicht bloß deine Heilungen, sondern auch für die du betest, dass du dann diesen Glauben. Und dann passiert aber was. Und darum geht er einfach da dagegen. Und so gibt es viele, ich habe noch einige Verheißungen, zum Beispiel den ganzen Psalm 91. Denn wenn er mal liest, der ist voll mit Verheißungen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Dann rettet er dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest, sprich von Krankheit, Vogelseuche oder Grippe zum Beispiel. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Hören wir diesen kleinen Satz. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Und jeder von uns braucht einen Schutz. Täglich brauchst du Schutz. Täglich umgibt dich irgendwas Böses. Und täglich brauchst du diesen Schild, diese Schutzwehr, und es ist seine Treue. Weil er treu ist, darum bist du beschützt. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Warum fürchtest du dich nicht davor? Das ist eigentlich jeder Grund zum Fürchten. Du fürchtest dich nicht, weil Schild und Schutzwehr seine Treue ist. Weil du gesagt hast, mein Gott ist meine Zuflucht und meine Burg, auf ihn vertraue ich. Weil du im Schutz des Höchsten wohnst und damit in seinem Schatten bist. Schatten bedeutet immer, er ist nicht weit weg. Ja, weil wenn jemand weit weg ist, ist der Schatten auch nicht mehr da. Ja, wenn jemand nahe ist bei dir, ist sein Schatten bei dir. Er ist da. Der Herr ist meine Zuflucht, hast du gesagt. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt oder deinem Haus. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Und. Das sind Verheißungen, die wir brauchen, Leute. Das sind nicht irgendwelche Worte, wunderbar, dass geschrieben sind. Die brauchen wir. Wir brauchen sie tagtäglich. Ja. Es heißt nun mal, euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht, wenn er verschlingen könne. Ja. Das ist im Neuen Bund geschrieben. Den gibt es tatsächlich und der sucht eben. Da steht einen Vers vorher, seid wachsam, seid wachsam, nüchtern und wachsam. Ja? Nicht schläfrig und mir passiert sowieso nichts, weil ja? Der Paulus schreibt es nicht umsonst. Seid nüchtern, das heißt, aufpassen, und wachsam sein. Ja, nicht Angst, oh, was kann gerade alles passieren, sondern wirklich nüchtern, geistlich, helle sein und merken, wenn irgendwo wo es in eine Schieflage gerät in unserem Leben. Denn es ist immer besser, da vorher was zu unternehmen, als hinterher. Ja, vorbeugen ist besser als heilen, ist der Spruch. Und wenn du nüchtern und wachsam bist, merkst du schon, hoppla, in meinem Leben, da läuft irgendwas nicht mehr ganz so, oder bei meinen Kindern, der Bub, der verhält sich in letzter Zeit ein wenig komisch, das passt mir nicht so. Ja? Dann unternimm gleich was und warte nicht, bis Unglück passiert ist. Vorher ist wesentlich einfacher, aber wirklich wesentlich einfacher. Drum seid nüchtern und wachsam, weil der brüllende Löwe geht heute mal rundum. Wenn du aber merkst, hoppla, da ist er, dann sag, stopp, in Jesu Namen, du bei mir nicht. Ich und mein Haus, wir wohnen unter dem Schutz des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen. Der Herr ist meine Zuflucht und meine Burg. Und im Namen Jesus, du verschwindest wieder. Ja, und wenn er nicht gleich geht, dann sag ich ihm immer wieder, der Hartnäckige gewinnt. Wenn er hartnäckiger ist wie du, hast Pech. Wenn du hartnäckiger bist, geht er. In Angst und Schrecken musst du davonlaufen. Ja, das sind diese Kämpfe. Mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Aber wir haben die Autorität. Vergiss nicht, der Name Jesus ist Sieger. Und dann geht er weg. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Und meine nicht, es geht alles so, ha, ganz einfach, der kann mir sowieso nichts. Das stimmt nicht. Der kann dir dann nichts, wenn du die Verheißungen Gottes hast, glaubst, wachsam bist. Sonst würde der Paulus das nicht sagen. Er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Aber für was brauchen wir eine Waffenrüstung, wenn nicht gekämpft wird? Selbstverständlich brauchen wir es. Wir brauchen den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, den Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Epheser 6. Ja, wer schießt denn feurige Pfeile des Bösen? Unser Gott ist es nicht. Er ist ein anderer sein. Und der hat eben auch solche Kumpanen losgeschickt, um zu schießen. Aber wir haben den Schild des Glaubens und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das sollen wir hochhalten. Es ist einfach wichtig. Psalm 1, Vers 1 geht schon los. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ja, und Gesetz meine ich jetzt nicht, dass du das Mose-Gesetz liest, sondern dass du über seine Gedanken, seine Verheißungen liest und dir darüber Gedanken machst, und wer du in Christus Jesus bist und was dir gehört und wie du dieses Glaubensleben leben kannst. Dann schreibt der Psalmist weiter, der so macht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ja, und wenn du einen Baum nimmst an einem Bach, der hat einfach ein Wasser, der hat immer Nahrung, der wird auch Frucht bringen, der wird auch blühen, der wird auch grün sein. Und das schreibt er, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, der verdorrt einfach nicht. Stellen wir einen Baum irgendwo in einer Dürregegend, wenn es nicht einer ist, der ganz tief wurzelt, dann verdorrt er. Weil er jeder Baum ein Wasser braucht. Und so braucht jeder Christ das Wasser, das lebendige Wasser des Heiligen Geistes, das kommt aus dem Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, kommt lebendiges Wasser heraus. Ja, es gibt Nahrung für deinen Geist, das brauchst du, damit du nüchtern und wachsam sein kannst. Ja? Die Gottlosen, also diejenigen, die es nicht so machen, heißt es weiter, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja? Weggeblasen, nicht mehr zu finden. Und. So ist das Wort Gottes voll mit Verheißungen, gerade die Psalmen oder die Sprüche. So viele Verheißungen oder Gebote mit Verheißung. Es ist hervorragend, was da drin steht. Wenn wir nochmal zurück zum Psalm 91. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. So Gott. Das ist Gottes Verheißung für uns. In 2. Chronik 20 sagt er, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Ja, das ist eine spezielle Verheißung, die kannst du nicht einfach so nehmen für alles, pauschal. Ja, jetzt brauchen wir ja doch nicht kämpfen, weil ja Gott kämpft. Es gibt Situationen, wo Gott sagt, jetzt lass du mal gehen. Lass du mal einfach Ruhe, jetzt mach ich. Ja, jetzt schicke ich meine Engel los. Das gibt's. Aber es ist nicht ein Pauschalgesetz. Es gibt auch eine Stelle, ein Prophet, wer war es? Jeremia. Jeremia hat gebetet, hat sein Herz auf eine Antwort gerichtet von Gott und es dauerte 21 Tage, bis er die Antwort von Gott bekam. Dann steht auch dabei, warum. Der Engel, der diese Botschaft brachte, hatte zu kämpfen mit dem Fürsten in der Luft, der über Persien herrscht. Ja, Daniel war es, genau. Daniel war es. Und er musste diese 21 Tage im Glauben ausharren, bis diese Botschaft von Gott zu ihm durchdringen konnte. Ich glaube, er hatte in diesen 21 Tagen oft mal den Gedanken, jetzt kriege ich nichts, da sagt man nichts, jetzt höre ich wieder auf. Da ist man ganz schnell dazu versucht. Aber Gott gibt immer Antwort. Er gibt immer Antwort. Er gibt immer, wenn du ihn suchst, wenn du seine Verheißungen nimmst und ihn dahin anrufst, er gibt Antwort. Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig, wenn nicht tausendprozentig. Denn er ist unser Gott und er ist unser Vater. Und er ist der, der uns mehr liebt als irgendjemand anders. Und er ist treu. Ja, seine Treue sind Schild und Schutzwehr. Gott ist Gott. Und wir sind seine Kinder. In den Sprüchen stehen noch verschiedene Dinge. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Da ist ein Unterschied zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten. Es stürzen die Gottlosen, sie sind nicht mehr, aber das Haus der Gerechten bleibt stehen. Das Haus der Gottlosen wird ausgetilgt, aber das Zelt der Aufrichtigen blüht auf. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen der Gottlosen ist Zerrüttung. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber er legt fest die Grenze der Witwe. Übrigens sind Witwen oder Waisen und einen ganz besonderen Schutz bei Gott. Sehr biblisch. Ja, wenn jemand Witwe ist oder Waise ist, er kann sich auf das Wort berufen. Es ist in einer besonderen Stellung. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Ja, es steht da von Unglück des Gerechten. Ja, es ist so, dass auch ein Gerechter mal Unglück haben kann. Aber, damit ist nicht der Punkt gesetzt, da ist bloß ein Komma. Und dann kommt aber. Aus all dem errettet ihn der Herr. Und das darf man nicht vergessen. Nicht hier einen Punkt machen, ja, steht eh da, die Gerechten haben auch Unglück. Ja, ja, was soll es denn überhaupt? Für was haben wir dann gerecht? Der Herr rettet ihn von diesem Unglück. Und er wird es wohl geraten lassen. Ja. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinem Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Und zum Abschluss ein wunderbarer Vers. Vergesst den ja nicht. Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Und unter reich meine ich jetzt nicht bloß Geld. Ja. Reichtum ist viel mehr. Wenn der Segen des Herrn dich erreicht, wirst du diesen Reichtum haben. Ja. Und dann wirst du dich nicht mehr dauernd mühen müssen. Und ärgern und stressen und was weiß ich noch alles. Drum setze es daran, dass dieser Segen des Herrn dich tatsächlich erreicht. Ja? Es genügt nicht, nehmen wir zu sagen, ja, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt und hinten und vorn ist der Segen nicht sichtbar. Das taugt auf Dauer nichts. Sollte dich aber der Segen des Herrn erreichen, dann wirst du staunen. Und eigenes Mühen fügt neben ihm nichts hinzu. Ja, das heißt aber nicht, dass wir dann faul sein dürfen. Ja, bestimmte Dinge haben wir einfach zu tun. Wie heißt es einmal vom Faulen? Der bringt zwar seinen Finger in die Schüssel, aber nicht mehr im Mund. Und da steht auch in die Sprüche drin. Was nützt dir dann das? Ne? Du wirst immer noch hungrig sein, wenn du den Finger nicht mehr zum Mund bringst. So dumm sind manche Leute. Also Sprüche, lest es einmal, manchmal ist es richtig lustig, aber da steckt so viel drin, kann man sehr viel draus lernen. Und wenn Verse dabei sind, die du nicht ganz so verstehst, dann lest den nächsten. Oder du nimmst einmal eine andere Übersetzung, vielleicht ist da ein bisschen schöner übersetzt und ausgelegt. Passiert auch manchmal. Die Übersetzungsarbeiten machen, für die ist es oft auch nicht so einfach, das so hinzubringen, wie es vom Urtext her gemeint ist. Das sind alte Sprachen, das ist nicht so einfach. Darum ist es manchmal ganz gut, eine andere Übersetzung anzuschauen, dass es vielleicht besser rüberkommt. Aber der Segen des Herrn, der macht reich. Und dieser Segen ist dir gegeben in Form von Verheißungen. Und die Verheißungen gehören dir, weil du Jesus Christus aufgenommen hast. Vergiss es nicht, sie gehören dir, es ist dein Erbteil. Und jetzt setz es daran, dass diese Verheißungen in deinem Leben zur Erfüllung kommen, Frucht bringen, Leben bringen. Amen.